Stell dir vor, du hast einen guten Freund oder eine gute Freundin. Das hat sich über Jahre entwickelt, eure Freundschaft. Ihr vertraut einander. Ihr habt in schwierigen Situationen einander beigestanden. Und die Freundschaft bedeutet dir viel. Aber eines Tages kommt bei dir ein Verdacht auf, den du erst gar nicht zulassen willst. Sagt dein Freund, deine Freundin dir wirklich die Wahrheit? Irgendwie sind Dinge und Zusammenhänge komisch. Kannst du dich auf das Wort deines Freundes verlassen? Und das Vertrauen beginnt so ein bisschen innerlich zu wanken, weil du den Eindruck hast, er verspricht etwas, was er nicht hält. Und das löst so Step by Step eine existenzielle Krise aus. Mit einer ganz ähnlichen Fragestellung sah sich Paulus seinerzeit konfrontiert. Aber eigentlich war nicht er selbst das Problem oder irgendjemand seiner Mitarbeiter, sondern niemand Geringeres als Gott. Ist Gott selbst wortbrüchig geworden? War die große Frage. Dieser Vorwurf stand im Raum. Und das kann doch eigentlich gar nicht sein, war so die erste Antwort. Aber manche Leute stellten diese Frage. Ist Gott wortbrüchig geworden? Warum kam es zu dieser Fragestellung? Ich erkläre das kurz im Zeitraffer sozusagen. Der Römerbrief, in dem diese Frage formuliert wird, ist eine Art Grundkurs des Glaubens. Und dieser Grundkurs des Glaubens erklärt in den ersten Zeilen oder Seiten des Briefes, dass alle Menschen vor Gott in den roten Zahlen sind, wenn ich das mal so sagen darf. Die Juden hatten ja eigentlich das Gesetz, das war ihnen durch Mose am Sinai gegeben worden. Und sie waren in gewisser Weise besonders privilegiert, weil sie als erwähltes Volk Gottes unterwegs waren. Aber Paulus bleibt dabei, es gibt nur eine Lösung. Das ist nicht das Gesetz, das dich gerecht macht, denn du musst ehrlicherweise zugestehen, dass du es ohnehin nicht komplett erfüllen kannst. Wer könnte schon von sich sagen, dass er seinen Nächsten immer so geliebt hat wie sich selbst oder was auch immer? Und Paulus gibt eine Lösung. Er sagt, Gott hat diese Lösung geschaffen. Das ist Glaube an Jesus Christus, dass seine Gnade, er hat die Last deines Lebens getragen, dass seine Gnade dich vor Gott gerecht macht. Du bist es nicht in dir selbst, sondern Jesus ist die Gerechtigkeit für uns geworden, die vor Gott gilt. So formuliert er das einmal. Und nun waren seine Zuhörer und seine Briefleser ja auch nicht blöd. Die konnten eins und eins zusammenzählen. Die hörten Paulus zu. Und sofern sie Juden waren, reimten sie sich zusammen, wenn das stimmt, was Paulus sagt, dann hilft es mir offensichtlich gar nicht, dass ich Abraham zum Stammvater habe, was ich alleweilen betont habe, wie wichtig das ist. Dann hilft es offensichtlich gar nicht, dass ich zu dem erwählten Volk Gottes gehöre. Das ist dann Schnee von gestern aus dem Alten Testament. Dann helfen mir alle gar nicht diese treue Schwüre Gottes, die uns überliefert sind über die Jahrtausende, die Bundeszusagen, die Gott uns gemacht hat. Das ging bei Noah los, das ging bei Abraham weiter, das ging bei den Erzvätern und so weiter, immer weiter fort. Ich stehe ja trotzdem in den roten Zahlen vor Gott. Ich habe sozusagen keine Schnitte bei ihm. Das war die Frage, die man sich stellte. Und also folgerichtig fragt man sich, ich, der Jude, der eigentlich es gar nicht über die Lippen bringe, der das eigentlich gar nicht in seinem Denken zulassen will. Aber ich kann ja eins und eins zusammenzählen. Für mich stellt sich die Frage, was du, Paulus, von Jesus erzählt hast und daraus folgt für mich. Und Paulus fragt das sozusagen rhetorisch in Römer 11, Vers 1. Hat Gott sein Volk, die Juden, etwa verstoßen? Das war die Frage. Hat Gott sein Volk, die Juden, etwa verstoßen? Das lesen wir heute so locker. Aber das war für einen Juden eine total existenzielle Frage. Das war sozusagen, da hing alles dran. Hat Gott uns verstoßen oder gilt das noch, was er uns früher durch die Väter gesagt hat? So, und Paulus antwortet gleich selber und sagt, natürlich nicht. Vergesst nicht, dass ich selbst ein Jude bin, ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Aber es war für einen Juden eine erschütternde und aufrüttelnde Frage. Hat Gott sein Volk, die Juden, etwa verstoßen? Denn in dieser Frage schwingt er mit, Gott hält doch Wort. Oder sollte man besser sagen, Gott hält doch eigentlich Wort. Das eigentlich signalisiert ja immer so, na, so ganz sicher bin ich nicht. Auf ihn ist doch eigentlich Verlass. Von ihm kam doch die Liebe und treue Schwüre zu seinem Volk, das ganze AT, Alte Testament, rauf und runter. Die Verheißung großer Nachkommenschaft für Abraham, sozusagen die Geburt Israels, das war ja die wunderbare Geburt des Isaak. Die Bundeszusagen an Noah, an Abraham, an Isaak und Jakob. Die hammerharten Wunder beim Auszug aus Ägypten. Die Offenbarung seines Willens am Berg Sinai durch Mose. Und die Verheißung von Land und Heimat, wo Milch und Honig fließt, wie es so schön heißt. Also ihr habt wieder ein Zuhause, dieses durch die Wüste laufende Volk und versklavt in Ägypten gewesene Volk. Ihr habt wieder ein Zuhause. Und dann der zweite König nach Saul, König David, der ein Großreich Israel sozusagen herstellte, der gegen die Philister kämpfte und siegreich war. Soll das alles sozusagen nur Historie sein? Hat das alles irgendwie für hier und heute keine Bedeutung mehr? Ja, Israel hatte die Treue Gottes immer wieder auf die Probe gestellt, aber Gott war nie wortbrüchig geworden. Er hat sein Volk zwar strafen müssen, das kann man nachlesen im Alten Testament, aber er hat es, wenn man so will, aus Liebe getan. Es blieb und war doch sein Volk, er hat es erwählt. Und da ist das Stichwort Erwählung. Das war das Zauberwort, mit dem Israel unterwegs war. Wir sind erwählt. So oft hatte Gott Israel dies in seinem Wort durch Mose und später durch andere Führer des Volkes, durch die Propheten ebenfalls gesagt, Israel ist erwählt, ist Gottes Volk, ist sein Eigentum, ihm gilt seine ganze Liebe. Lesen wir das einmal nach. Im 5. Buch Mose, im Buch Deuteronomium, im Kapitel 7, ab Vers 6. Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als andere Völker. Ihr seid ja sogar das unbedeutendste aller Völker. Sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hat. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten befreit. Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Befolgt deshalb die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch heute gebe. Wenn ihr diese Gesetze haltet und sie befolgt, wie der Herr, euer Gott, zu seinem Bund mit euch stehen und mit euch mit seiner beständigen Liebe begegnen, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Er wird euch lieben und segnen und zu einem großen Volk machen. In dem Land, das er euren Vorfahren versprochen hat, wird er euch viele Kinder und reiche Ernte an Getreide, Wein und Öl schenken und eure Rinder, Schaf- und Ziegenherden vermehren. Ihr werdet gesegnet sein, alle anderen Völker der Erde. In diesem Selbstbewusstsein hatte Israel gelebt, über Jahrhunderte, ja letztlich länger als ein Jahrtausend. Und das auf der Hand liegende Gegenargument wird gleich entkräftet, nämlich, wer seid ihr denn schon? Was ist das schon, Israel? Ein kleines, unbedeutendes Volk, damals wie heute. Heute gibt es weltweit 14,4 Millionen Juden in etwa. Die Hälfte davon lebt in Israel. Aber das Argument wird gleich entkräftet. eben, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer und bedeutender wärt als alle anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hat. Sollte das alles hinfällig sein? Hier wird das mit dem Wort Liebe begründet. Und Liebe lässt sich ja in gewissem Sinne schwer begründen, schwer objektiv begründen. Sie ist da, sie entwickelt sich, sie ist aber letztlich höchst subjektiv. Warum lieben wir bestimmte Menschen? Was bedeutet das alles, was Israel mal gegeben worden ist? Wir waren vor einigen Jahren, ich glaube, es war mittlerweile, sind es vielleicht 20 Jahre her, es hat es immer wieder gegeben, mit einer Reisegruppe und einige waren aus der CGM dabei in Israel und wir waren an einem Tag in Ariel. Wird genauso wie das Waschmittel geschrieben, ne? In Ariel. Ariel ist eine israelische Stadt und genauer müsste man eigentlich sagen, eine Siedlung im Westjordanland. Sie wurde 1978 gegründet und liegt etwa 50 Kilometer nordwestlich von Jerusalem im Hügelland und jetzt sage ich mal des biblischen Samaria, was man politisch das Westjordanland nennt, ist das biblische Samaria. Und je nachdem, wo man politisch steht, sagen die einen, das ist sozusagen uraltes Land Israel und die anderen sagen, das ist besetztes Gebiet, da müsste sich Israel draus zurückziehen. So, das lassen wir jetzt mal, will ich gar nicht groß was dazu thematisieren. Ariel ist die viertgrößte israelische Siedlung, ist eine Kleinstadt mit ungefähr 20.000 Einwohnern. Also Siedlung signalisiert ja so ein bisschen, da sind ein paar Leute, das ist in diesem Fall aber ganz anders. Und wir besuchten da eine spezielle Einrichtung und der Leiter führte uns auf einen kleinen Hügel im Rahmen des Grundstücks dieser Einrichtung und man hatte so eine gute Panoramasicht auf das umliegende Hügelland. Und dann sagte er, schaut euch das an, uns der deutschen Reisegruppe. Das ist unser Land. Seit Jahrtausenden gehört das zu uns. Es ist uns zugesprochen. Es ist für immer und ewig Israel. Und ich stand da und dachte, wow, das ist mal eine ganz andere These, als wie man sie so in Funk und Fernsehen hört. Denn viele Politiker, gerade aus dem Bereich der United Nations, würden sagen, nein, das ist besetztes Gebiet. Da haben sich die Israelis draus zurückzuziehen. Aber dieser Mann, der lebte aus dem Alten Testament und sagte, nein, das ist unser Land. Was will ich damit sagen? Diese uralten Zusagen Gottes, nämlich ihr seid das erwählte Volk, ihr, euch ist dieses Land zugesprochen, die sind nicht einfach uralte Historie, auch heute nicht für die Menschen, die in Israel leben, obwohl da eine Menge Leute leben, die sind säkularisiert. Die Gesellschaft in Israel ist nicht viel anders als bei uns. Da sind viele Leute, die würden sagen, das bedeutet uns alles nichts. Aber das gilt längst nicht für alle. Sondern da sind eine Menge Leute, die würden sagen, nein, das ist eben nicht nur uralte Historie, sondern hat Bedeutung für uns heute. So könnte ich mir vorstellen, dass Leute, die das hören und die dieses mitverfolgen, dass sie so innerlich sagen, oh, bleibt mal locker. Es gibt 14 oder 1,4 Milliarden, etwas mehr sogar, Chinesen auf dieser Erde. Es gibt fast 1,4 Milliarden Inder auf dieser Erde. Es gibt 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union. Es gibt 330 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten. Dann kommt Indonesien mit 270 Millionen. Allein die, die ich jetzt aufgezählt habe, machen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung aus. Und diese 14,4 Millionen Juden, von denen ich vorhin gesprochen habe, von denen nur die Hälfte in etwa in Israel lebt, die machen gerade mal 0,2% der Weltbevölkerung aus. Was ist das schon? Jemand, ein Jude würde sagen, lies mal 5. Mose 7, Vers 7, dann weißt du, was uns das bedeutet. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid ja sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hat. In dieser Gewissheit also lebte Israel und erlebte die Hilfe Gottes, missachtete aber oft auch die Gebote Gottes und erlebte damals wie heute politische und auch geistliche Katastrophen. Das ganze Volk wurde zum Beispiel ins Exil geführt, ins babylonische Exil. Aber es fand dank der Gnade Gottes immer wieder einen Neuanfang. Und das ist bis heute so. Und wir sind als Christen nun unterwegs. Wir glauben an Jesus von Nazareth. Und by the way, Jesus von Nazareth war Jude. Und wer seine Weltsicht nicht nur aus der Tagespolitik heute bezieht, sondern ganz wesentlich auch die Bibel hinzuzieht, der kommt nicht an der Wahrheit vorbei, dass Jesus einmal im Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen in Samaria, auf diesen Bergen Samarias, die ich schon erwähnt habe, Folgendes formuliert. Da sagt er, wir wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Und nun kommt Paulus, erklärt seinen Lesern und Zuhörern das Evangelium von Jesus und macht klar, ob du Heide bist oder ob du Jude bist, ist nicht entscheidend. Du bist vor Gott so oder so in den roten Zahlen. Ja, auch du als Jude, du konntest das Gesetz nämlich gar nicht halten, das Gott dir gegeben hat. Sein Wille, der ist für dich einfach zu umfassend. Und da kommt in seinen Zuhörern diese unerhörte Frage auf, heißt denn das, dass Gott sein Volk verstoßen hat, dass all das Alte, was er ihnen zugesagt hat, nicht mehr gilt? Hat er sein Volk, die Juden, etwa verstoßen? Und Paulus antwortet zunächst ganz persönlich und biografisch. Er sagt, nein, natürlich nicht, denn vergesst nicht, dass ich selbst ein Jude bin, ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Also das ist so die persönliche Antwort. Und nun kann man sich fragen, wie passt denn das alles zusammen? Da ist das Alte Testament voll von Erwählung Israels und besonderen Zusagen an Israels. Da ist das Neue Testament voll von der Botschaft der Erlösung durch den Glauben, und zwar nur durch den Glauben an Jesus, für Juden wie Heiden gleichermaßen. Ist Israel als erwähltes Volk denn dann noch etwas Besonderes? Kann man sagen, wir leben in Deutschland 2021, was hat das für uns alles noch für eine Bedeutung? Europa hat genug Probleme, wir sehen, wie es im Nahen Osten phasenweise drunter und drüber geht und die Lösung all dieser Problematik, die dort ist, die weiß man gar nicht so richtig. Aber wer biblisch unterwegs sein will, also sagt, ich nehme Tagespolitik natürlich zur Kenntnis, beten hoffentlich für Politikerinnen und Politiker und so weiter und so fort. Aber wer biblisch unterwegs sein will, der hat eine Dimension, die geht ein bisschen weiter. Und die Antwort auf diese Frage ist ein bisschen umfassender. Paulus gibt auf diese Fragestellung, auf dieses ja, etwas fast Widersprüchliche im ersten Moment, die alten Zusagen und dann das Neue durch Jesus, drei Antworten. Die erste Antwort, der Zeltmacher Paulus, jetzt kann ich lesen nicht all diese Texte, das ist alles aus Römer 9 bis 11, was jetzt kommt, das wäre ein bisschen viel. Der Zeltmacher Paulus, das war ja sein irdischer Beruf, benutzt ein Beispiel aus einem anderen Handwerk, nämlich dem des Gärtners. Und zwar spricht er vom Veredeln von Bäumen in Bezug auf den Ölbaum oder Olivenbaum, wie das Neue Testament es nennt. Man kann ja Obstbäume veredeln, wie man so sagt, sodass sie wohlschmeckendere Früchte tragen als bisher. Das ist eine der frühen Erinnerungen, die ich habe, dass ich erstaunt war, mein Vater konnte sowas. Und er konnte praktisch den Zweig aus einem anderen Baum in einen bestimmten Baum irgendwie einoperieren, sage ich mal. Und wenn alles gut klappte, dann wuchs dieser Zweig an und dann waren sozusagen zwei Bäume in einem irgendwie, kann man so, also mal ganz vereinfacht gesagt, wenn unter euch jetzt hier ein Experte ist, dann wird der sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, so einfach ist es nicht. Aber nun denn, so ist es grundsätzlich aber. Also wenn alles gut geht, dann wächst dieser Zweig an und trägt gute Früchte, als ob er mit dem bisherigen Baum gewachsen wäre. Und dieses Stichwort benutzt Paulus, er sagt, da ist ein Einpfropfen, so übersetzt Luther das, geistlich passiert. Und diese Vokabel benutzt er im Brief an die Christen in Rom. Dort vergleicht er das Volk Israel mit einem edlen Ölbaum. Und diesem sind die Jesus-Nachfolger aus den Nationen, aus den Heiden, eingepfropft. So, die Erwählung Israels bleibt bestehen. Dieser Olivenbaum, der hat Kraft und der gibt Leben in die Zweige seines Baumes. Aber in diesen Baum ist sozusagen von außen was reingekommen und jetzt wächst es gemeinsam. Das ist das Bild, was Paulus besitzt. Diesem kultivierten Baum sind die Heiden als Zweige eines wilden Ölbaums eingepfropft und erlangen so Anteil an dem von Gott gewährten Heil. Eigentlich ein tolles Bild, wenn man von diesem gärtnerischen Know-how noch mehr verstehen würde oder sag ich, da noch mehr hineindenken könnte. Eigentlich ein tolles Bild. Israels Erwählung bleibt bestehen, aber ich als jemand, der aus den Heiden kommt, und das sind wir ja alle Nichtjuden, egal woher wir kommen, sind sozusagen Heidenchristen im neutestamentlichen Sprachgebrauch. Wir sind hineingepfropft, wir sind Teil dieser Erwählung geworden. Das haben Christen nicht zu aller Zeit so gesehen. Es gibt Lieder, die wir vielleicht gesungen haben, die sozusagen deutlich machen, dass als wenn sozusagen die Christen nun das Volk Gottes ersetzt haben. Deswegen spricht man und sprach man immer von einer sogenannten Ersatztheologie. Also da, es gibt ein Lied, ne, weil kennt ihr alle wahrscheinlich gar nicht, aber die Alten, so wie ich vielleicht, die kennen diese Zeile noch, dass Israel rechter Art, das aus dem Geist gezeuget ward. Und das ist dann die neutestamentliche Gemeinde, das Israel rechter Art. So, das sind die Juden, die sind nicht mehr so, aber wir sind jetzt das Israel rechter Art. Nein, das stimmt nicht. Das ist völliger Unsinn. Wenn man das Lied singt, das müsste man rausreißen aus den Liederbüchern und sagen, hier wird theologisch etwas verbraten, wo Paulus die Haare zu Berg stehen würde. Er würde sagen, nein, die Erwählung Israels bleibt bestehen und wir gewinnen Anteil an dieser Erwähnung Israel. Aber wir sind nicht das Israel rechter Art. Aber es hat eben leider zu den Zeiten im Laufe der Kirchengeschichte solche Dinge gegeben. Das ist also die erste Antwort, die Paulus gibt. Ich lese nochmal Römer 11, Vers 17. Doch einige dieser Zweige, also damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen aus dem Baum. Und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Das war die erste Antwort, die Paulus auf dieses etwas komplizierte, gilt das nun alles noch und was bedeutet das für uns heute gibt. Die zweite Antwort, da benutzt er ebenfalls ein Beispiel aus einem Handwerk, wieder nicht seins, des Zeltmachers, sondern er benutzt das von Ton und Töpfer. Und wenn man diesen Text liest, dann ist das für Leute, die, ich sag mal, selbstbewusst ihr Christsein leben und sagen, ich muss hier alles so, das muss irgendwie so laufen, wie ich mir das vorstelle, kein ganz leichter Text. Römer 9, Vers 20, glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Also Paulus will sagen, Freunde, Schuster, bleib bei deinen Leisten, da ist der allmächtige Gott. Da ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der in freier Gnadenwahl Israel erwählt hat. Und da bist du, kleiner Mensch, und du rechnest Gott jetzt vor, dass er das vielleicht hätte alles ein bisschen anders machen müssen? Kann das Gefäß auch sagen, dem Töpfer sagen, warum hast du mich so gemacht? Also das Argument, was Paulus da bringt, ist schlicht und ergreifend, du blickst nicht durch, mein Lieber. Hier sind sozusagen himmlische Zusammenhänge da und wenn du das nicht verstehst, ist das nicht Gottes Problem. Er hat es so gemacht. Also ist nicht so 2021 so eine ganz sympathische Antwort, aber es wird schlicht und ergreifend gesagt, Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch und wir sind das Gefäß und er ist der Töpfer und bei dieser Rollenverteilung bleibt es. Die dritte Antwort, die er gibt, will ich einfach nur noch als Stichwort nennen. Kann man nämlich im Römer 11, Vers 25, im Griechischen steht da das Wort Mysterium. Da ist also, Paulus schließt diese ganze Frage, Israel ist erwählt, die Heiden sind hinzugekommen, jetzt für eine Zeit sind ein paar Juden, die das irgendwie nicht glauben können und so weiter. Und dann sagt er, das alles ist ein Mysterium, ein Geheimnis. Römer 11, 28, viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Muss man normal lesen, muss man checken. Ne? Viele Juden sind zwar jetzt Feinde der guten Botschaft, also sie nehmen Jesus irgendwie nicht an. Doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Das heißt, Paulus will sagen, die Erwählungszusage Gottes an sein Volk bleibt bestehen. Und dass das jetzt für eine Weile irgendwie ein bisschen anders läuft und dass eben Juden Jesus zum Teil ablehnen, wobei Paulus daraus nie die Konsequenz zog, dass er ihnen nicht das Evangelium sagt. Natürlich, er sagt zuerst den Juden und dann den Heiden, den Griechen will er sagen. Aber das alles ist ein Mysterium, ein Geheimnis, was so ein bisschen heißt, auf Deutsch gesagt, nimm es einfach so, wie Gott es sagt. Und das ist nicht unbedingt mit jeder Logik nachzuvollziehen. So, was bedeutet das alles für uns heute? Zum guten Schluss. Ich glaube, dass einmal diese alte Geschichte von der Erwählung Israels deutlich machen will, Gott erwählt das kleinste und unbedeutendste Volk. Das heißt, er sieht mich und er sieht dich. Er sieht uns als Menschen, als schlichte, einfache Menschen da, wo wir sind. Und wir sind ihm nicht egal, wie Israel ihm nicht egal war, das kleinste und unbedeutendste Volk. Vielleicht hat er ein besonderes Augenmerk auf dieses Volk auch deswegen gehabt, weil es eben in der Sklaverei in Ägypten war und weil es in ganz schwierigen und komplizierten Zusammenhängen leben musste. Und seine ganze Liebe gilt diesem Volk. Dass die Liebe Gottes diesem Volk gilt und den Menschen gilt, wird übrigens im Alten Testament mit interessanten Beispielen, muss man mal lesen. Nicht? Da wird der Prophet Hosea zum Beispiel, ich habe den Text jetzt hier nicht ausgedruckt, aber der Prophet Hosea sagt, das ist so wie mit einem Baby, mit einem kleinen Mädchen, was geboren wird. Da liegt es sozusagen noch im Blut nach der Geburt, es ist alles noch schmuddelig wer Geburt miterlebt hat, der weiß es ja nicht nur ästhetisch, dieser Moment irgendwie. Ne? Und so ist es mit Israel. Israel wird erwählt, ist wie so ein kleines Mädchen, was da liegt und es ist im ersten Moment gar nicht so besonders ansehnlich. Aber dann wächst, und das ist jetzt biblisch Beispiele, könnt ihr nachlesen, dann wächst dieses Mädchen heran zur Frau. Und dann wird mit einer gewissen erotischen Komponente gesagt und es entwickeln sich die Brüste und so weiter und es wird für den Liebhaber so richtig interessant. Und Gott ist der Liebhaber Israels. Und er geht diesem Volk in Liebe nach. Und er ist fasziniert von diesem Mädchen, was er sich dann sozusagen zur Frau nimmt. Und mit diesen Beispielen wird erklärt, wie die Bedeutung Israels für Gott ist. Und wie, ich denke, ich kann daraus lernen für mich, hier und heute, er sieht das Kleine, das Unbedeutende, das vielleicht, wo man selber manchmal sagt, was hat Gott mich überhaupt im Blick? Und das Zweite, was ich lernen kann aus dieser Geschichte, aus diesem ganzen Zusammenhang, ist, er steht zu seinem Wort, was er einmal zugesagt hat, an Bundeszusagen, an Erwählungszusagen, an Treuezusagen, an Liebeszusagen zu den Menschen damals, das gilt. Was er gesagt hat, ist nicht irgendwann einfach obsolet oder so, sondern das, was er zusagt, das gilt. Wenn ich also sein Wort nehme, dann weiß ich, ich bin sozusagen hineingenommen in eine große und uralte Geschichte, aber sie reicht zu mir bis heute. Und wenn Gott über unserem Leben ausspricht, du sollst mein Kind sein, du sollst mein Sohn, du sollst meine Tochter sein, dann nimm das ernst. Wenn du das irgendwie für dich mal gehört hast, das gilt für jetzt und für alle Zeit und für alle Ewigkeit. Selbst wenn du in deinem kleinen Leben vielleicht sagst, sieht Gott mich überhaupt? Aber im großen Zusammenhang, und das wäre jetzt nochmal ein extra Thema, für Israel bedeutet das, Gott steht zu seinem Volk und wie er es dann letztlich genau machen wird, mit Paulus gesprochen, es ist auch ein bisschen ein Mysterium, es ist ein Geheimnis. Da ist die Argumentation vielleicht zu Ende. Da ist der Töpfer, der den Ton formt, so wie er will und das daraus macht, was er möchte. Aber für mich ist dieses ganze Ding um Israel etwas, wo ich sage, ich will Gott vertrauen, dass er das, was er einmal zugesagt hat, hält. Ich will sehen, dass dieses Volk eine besondere Bedeutung für Christen bis ans Ende dieser Welt hat. Das heißt nicht, ich muss nicht alles gut finden, was eine demokratische Regierung in Israel macht. Ich kann das und darf das gerne kritisieren, wenn mir da irgendwas nicht gefällt. Ich muss nicht immer nur Ja und Amen sagen, das ist alles okay. Aber es bleibt geistlich gesehen eine Erwählungszusage Gottes für sein Volk bestehen für jetzt und alle Zeit und alle Ewigkeit. Und alle, die sagen, was ist denn das? Da sagt Paulus, hör mal, es ist ein Mysterium. Es ist Ton und Töpfer. Es ist dieser Ölbaum, in den wir hineingekommen sind, der aber sein Leben behält und an dessen Leben wir als Christen Anteil gewinnen. Und insofern, wenn man manchmal so hört von Leuten, die sagen, lasst uns für Israel beten. Ja, das ist richtig. Wir sollten auch für die Araber beten und für die Palästinenser. Und das ist alles richtig so. Aber hier ist Gottes erwähltes Volk und die Zusagen, die er gegeben hat, die gelten nach wie vor. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du erwählst Menschen. Du hast sie lieb. Es ist dieses schöne Beispiel für diese Geburt des Mädchens, das heranwächst und dem deine ganze Liebe gilt. Das können wir auch auf uns beziehen. Du erwählst Menschen und schenkst ihnen deine ganze Liebe. Du hast dein Volk erwählt, was unbedeutend war, was kein Mensch interessierte, was genau genommen heute ja auch mit diesen 14 Millionen Leuten, was ist das schon unter fast 8 Milliarden Menschen? Und trotzdem merken wir und sehen wir irgendwie, wie Israel eine Weltbedeutung hat, auch als so ein kleines Volk, was sicher eben auch damit mit diesen geistlichen Grundzusammenhängen verbunden ist. Und wir segnen die Menschen deines Volkes, wir segnen die Menschen, die dort im Nahen Osten alle miteinander leben. Wir wünschen uns Frieden in dieser Region und menschlich gesehen müssen wir sagen, wir wissen gar nicht, wie das funktionieren soll. Aber wir möchten dir von Herzen danken, dass du zu deinem Wort stehst und deine Zusagen, die du damals gegeben hast, die du in unser Leben gibst, die gelten. Wir danken dir, dass wir als wilde, eingepfropfte Zweige in diesen Ölbaum Israel an deiner Erwählung Anteil gewonnen haben und dass wir nun miteinander unterwegs sein können. Und wir wünschen uns, dass ja noch viele Menschen dich als den erkennen, der erlöst, dass wir nicht durch das Gesetz uns stressen lassen müssen, sondern erkennen, du hast alles getragen, damit wir Leben haben. Du bist für uns die Gerechtigkeit geworden, die vor Gott gilt. Und dafür danke ich dir von Herzen. Amen.